Sternengeschichten Folge 688 Keplers Supernova. Also hat sich auch in jetzt ablaufendem 604. Jahr, den 9. oder 10. Oktobris, abermals ein sehr großer, heller, zwinzerender Stern in der Konstellation Serpentarii erstmalen entzündet und ist im 17., 18., 21., 28. Oktobris observando so viel befunden worden, dass er keinen Laufnit habe außerhalb des täglichen Auf- und Niedergangs. Das schreibt im ungewohnten Deutsch des frühen 17. Jahrhunderts der berühmte Astronom Johannes Kepler in seinem Text »Gründlicher Bericht von einem ungewöhnlichen neuen Stern, welcher im Oktober des 604. Jahres erstmalen erschienen«. Kepler hat diesen neuen Stern erstmals am 17. Oktober beobachtet und kurz danach den Text verfasst, aus dem ich zu Beginn zitiert habe. Es war aber nicht Kepler, der das Phänomen entdeckt hat. Vermutlich war es der italienische Astronom und Franziskanermönch Ilario Altobelli, der am 9. Oktober 1604 als erster bemerkt hat, dass am Himmel plötzlich ein neuer Stern aufgetaucht ist im Sternbild des Schlangenträgers. Am 10. Oktober sind auch andere darauf aufmerksam geworden, darunter auch der deutsche Astronom Simon Marius. Es waren aber nicht nur die Menschen in Europa, die den neuen Stern am Himmel bemerkt haben, auch in China und Korea hat man zur selben Zeit dieselben Beobachtungen gemacht. Am Anfang war der neue Stern ungefähr so hell wie der Mars und dann ist das Licht sogar noch heller geworden, heller als der Jupiter, der immerhin nach Mond und Venus das hellste Objekt am Nachthimmel ist. Aber im Gegensatz zu den Planeten hat sich der neue Stern nicht über den Himmel bewegt. Das ist es, was Kepler gemeint hat, als er geschrieben hat, dass er keinen Laufnit habe außerhalb des täglichen Auf- und Niedergangs. Der neue Stern geht auf und unter wie die anderen Sterne, aber darüber hinaus bewegt er sich nicht. Aber ab November ist das seltsame helle Objekt überhaupt nicht mehr aufgegangen. Erst im Januar 1605 war es wieder am Nachthimmel zu sehen und da immer noch so hell wie die hellsten Sterne. Erst fast ein Jahr nach seinem Erscheinen, im Oktober 1605, war der neue Stern dann endgültig verblasst. Sterne, die plötzlich am Himmel auftauchen und dann wieder verschwinden, die haben nicht zum damaligen Weltbild gehört. Sie waren aber auch nicht völlig unbekannt. Im Jahr 1572 hat man sowas schon mal beobachtet und ich habe davon ein bisschen mehr in Folge 167 der Sternengeschichten erzählt. Es gab damals darüber schon große Diskussionen und die sind jetzt wieder aufgenommen worden. Denn im 16. und auch im frühen 17. Jahrhundert ist man im Wesentlichen immer noch davon ausgegangen, dass der Himmel sich so verhält, wie es Aristoteles in der griechischen Antike behauptet hat. Vereinfacht gesagt, die Erde ist die Erde, aber der Himmel ist völlig anders. Der Himmel ist perfekt und göttlich und weil er perfekt ist, verändert sich dort auch nichts. Und auch die Gesetze, nach denen sich die Objekte am Himmel bewegen, sind andere als die, die auf der Erde gelten. Ein neuer Stern, der am Himmel auftaucht, der hat dieses Weltbild in Frage gestellt. Manche haben probiert, die Lage zu retten, indem sie behauptet haben, diese seltsamen Lichter am Himmel, die hätten gar nichts mit Sternen zu tun, sondern sind nur so eine Art Leuchterscheinung in der Atmosphäre der Erde oder vielleicht auch ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall sind die uns näher als der Mond, denn das war mehr oder weniger die Grenze, wo man sich damals den Beginn dieser perfekten himmlischen Sphäre gedacht hat. Da war halt nur ein Problem, weil wenn uns diese Lichter wirklich näher sind als der Mond, dann müsste man eine Parallaxe beobachten. Auch davon habe ich schon oft erzählt. Wenn man ein entferntes Objekt von zwei verschiedenen Orten und damit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beobachtet, dann sieht man es jeweils vor einem leicht verschobenen Hintergrund. In der Astronomie heißt das, die Position des Objekts in Bezug auf die fernen Sterne verändert sich scheinbar, wenn man die Beobachtungsposition verändert. Dieser Effekt heißt Parallaxe und der ist umso größer, je näher das Objekt ist. Sowohl beim neuen Stern aus dem Jahr 1572 als auch beim neuen Stern, den Kepler 1604 beschrieben hat, war aber keine Parallaxe zu beobachten. Das bedeutet, es muss sich um ein weit entferntes Objekt handeln, weiter entfernt als der Mond. Und damit war das Dogma des unveränderlichen Himmels von Aristoteles in Frage gestellt. Das war auch die Schlussfolgerung, die Galileo Galilei aus seinen Beobachtungen im Jahr 1604 gezogen hat. Er ist aber sogar noch einen Schritt weitergegangen. Seiner Meinung nach könnte es sich bei dem neuen Stern nicht um einen Stern handeln, sondern um eine große Menge an luftigem Material, das von der Erde aus aufgestiegen ist und jetzt von der Sonne beleuchtet wird. Und es ist nicht nur ein bisschen aufgestiegen, sondern weit über die Distanz des Mondes hinaus. Das klingt jetzt aus heutiger Sicht zwar komisch, aber auch nicht sonderlich schlimm, aber aus damaliger Sicht war es das. Ludovico delle Colombe, ein Philosoph aus Florenz und einer der größten Gegner von Galileo Galilei, hat sich darüber so richtig aufgeregt. Weil nicht nur hat Galilei behauptet, der unveränderliche, der göttliche Himmel hat sich verändert, was ja schon schlimm genug wäre, zumindest wenn man wie delle Colombe an das glaubt, was die Kirche sagt, das zu sein hat. Galileo Galilei hat aber auch noch dazu behauptet, dass diese Veränderung von der Erde ausgegangen ist. Oder anders gesagt, die unreinen Elemente der Erde haben das himmlische Material des Äthers im Weltraum verunreinigt. Die irdische Welt und die des Himmels vermischen sich quasi, und das war ein Gedanke, der vielen unvorstellbar war. Delle Colombe hat aber auch nicht wirklich eine gute Alternative gehabt, um dieses Phänomen des neuen Sterns zu erklären. Er hat einfach behauptet, dass es sich gar nicht um einen neuen Stern handelt, sondern um einen, der eh schon immer da war, nur halt nicht immer sichtbar. Der Streit zwischen Galilei und der Kirche, der ist ja noch ein bisschen weiter gegangen, wie wir wissen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Johannes Kepler jedenfalls hat weitere Beobachtungen des Sterns angestellt, andere Beobachtungen gesammelt und 1606 sein umfassendes Werk De Stella Nova in Pede Serpentarii, beziehungsweise der neue Stern im Fuß des Schlangenträgers, veröffentlicht. Und am Ende konnte er klar zeigen, es gibt keine Parallaxe und das Objekt muss sich weit entfernt von uns befinden. Die genaue Natur dieses Dings, die hat er aber auch nicht herausfinden können. Dafür haben wir über 300 Jahre warten müssen. In den folgenden Jahrhunderten hat man zwar immer besser gelernt, den Himmel zu beobachten, aber erst als wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch verstanden haben, wie Sterne eigentlich funktionieren, haben wir das Rätsel lösen können. Diese Entwicklung zu erzählen, das wäre wieder ein Thema für eine eigene Folge. Aber wir wissen heute, dass der Himmel nicht unveränderlich ist. Sterne existieren nicht ewig. Und wenn sie ihr Leben beenden, dann ist das sehr oft sehr dramatisch. Manche explodieren auf gewaltige Art und Weise und werden dabei für kurze Zeit extrem hell. Solche Ereignisse nennt man Supernova und genau sowas haben Kepler und seine Kollegen im Jahr 1604 beobachtet. Es gibt verschiedene Arten, wie ein Stern explodieren kann und die laufen alle auf unterschiedliche Art und Weise und aus unterschiedlichen Gründen ab. Aber weil Kepler damals so genaue Aufzeichnungen angefertigt hat, können wir heute damit sogar sagen, dass es im Jahr 1604 eine Supernova vom Typ 1a gewesen sein muss. Ganz kurz gesagt läuft es so. In einem Doppelsternsystem sind zwei Sterne einander sehr nahe. Der eine beendet sein Leben etwas früher als der andere, wenn er den Wasserstoff in seinem Kern durch Kernfusion verbraucht hat und andere atomare Reaktionen ablaufen, wird er heißer, er bläht sich auf zu einem roten Riesen, stößt seine äußeren Schichten dabei ab und endet als weißer Zwerg, der nicht mehr viel macht und einfach nur abkühlt. Etwas später durchläuft der zweite Stern denselben Prozess, aber weil die Sterne sich so nahe sind, kann das Material, das der beim Aufblähen abstößt, auf den weißen Zwerg fallen und dann gibt's dort plötzlich wieder genug Brennstoff. Die Kernfusion setzt erneut ein und das auf explosive Art und Weise. Der weiße Zwerg wird zerstört und leuchtet dabei extrem hell auf. Die Änderung der Helligkeit, das Aufleuchten und das spätere Abklingen des Lichts, das verläuft dabei auf ganz charakteristische Art und Weise und das stimmt mit den Daten von Kepler überein. Es war also kein neuer Stern, den man damals beobachtet hat. Kein Stern ist plötzlich aufgetaucht, im Gegenteil, ein Stern ist für immer aus dem Universum verschwunden. Nur hat er das mit einem ordentlichen Lichteffekt gemacht und ist dabei so hell geworden, dass er trotz seiner großen Distanz sichtbar wurde für uns. Denn wir wissen heute auch, wie weit entfernt sich das alles abgespielt hat. Keplers Daten haben da ein weiteres Mal geholfen. Mit seinen Positionsaufzeichnungen und dem großen Teleskop der Mount Wilson Sternwarte in den USA hat der deutsche Astronom Walter Bade im Jahr 1941 gezeigt, dass sich dort, wo damals der Stern aufgetaucht ist, heute ein nebelartiges Gebilde befindet. Und heute sehen wir das alles natürlich noch besser und können die bei der Supernova durchs Weltall geschleuderten Gasmassen im Detail beobachten. Wir wissen daher auch, dass dieser Stern in circa 20.000 Lichtjahren Entfernung explodiert ist. Johannes Kepler hat die Supernova aus dem Jahr 1604 nicht entdeckt. Er hat auch nicht verstanden, was da genau passiert. Das hat er mit dem Wissen und den Mitteln der damaligen Zeit natürlich auch nicht können. Aber er hat trotzdem alles so genau aufgezeichnet, dass wir später die Möglichkeit gehabt haben, dieses Rätsel zu lösen. Und deswegen ist es auch durchaus gerechtfertigt, dass diese Supernova heute nicht nur die offizielle Bezeichnung SN 1604 trägt, sondern auch als Keplers Supernova bezeichnet wird. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn wir schon damals mit unseren Teleskopen genau dabei zusehen hätten können, wie da ein Stern in unserer eigenen Milchstraße explodiert. Aber das astronomische Teleskop ist erst 5 Jahre später, im Jahr 1609, erfunden worden. Wir haben im Lauf der Zeit Supernova-Explosionen überall im Universum gesehen, in der großen Magellanschen Wolke, der Andromeda-Galaxie und allen anderen möglichen weit entfernten Galaxien. Im Jahr 2004 hat man das 400-jährige Jubiläum von Keplers Supernova gefeiert und das hat man in der Astronomie wirklich gemacht, denn es war ein wichtiges Ereignis. Was man damals aber nicht feiern konnte, war die Beobachtung einer weiteren Supernova in unserer eigenen Milchstraße. Wir wissen heute, was da passiert und wir haben die Mittel, alles genau zu beobachten. Wir könnten so enorm viel von einer Supernova in relativer Nähe lernen. Aber über die Jahrhunderte ist leider kein weiterer Stern bei uns explodiert. Vielleicht klappt es ja bis zum 500. Geburtstag im Jahr 2104.